Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, die letzte Woche war ein Lehrstück für Demokratie, für Wahlen in den USA und wie man mit den Resultaten lebt. Ebenso in Deutschland, die Ampel ist zerbrochen. Heute wollen wir über den Umgang mit Demokratie und solchen demokratischen Verwerfungen oder eben Mehrheitsentscheiden besprechen. Zuerst mal Trump. Es wird eine Veränderung geben in der Zukunft. Die Mehrheit hat ein Votum abgegeben und im Gegensatz zu den letzten Wahlen ist es wirklich die absolute Mehrheit. Die Amerikaner wollen diesen Weg beschreiten. In Europa wird ja scharf kritisiert. Sollten wir nicht einfach die Demokratie akzeptieren und diesen Entscheid?
Ich glaube, dass die Demokratie, jedenfalls was diese Wahlen in Amerika angeht, sauber und nach allen Gesetzen durchgeführt worden ist. Das Ergebnis mag uns nicht gefallen. Ja, tatsächlich ein vulgärer, vorbestrafter und in seinen politischen Konzeptionen erratischer Präsident steht uns bevor. Aber man muss feststellen, dass Donald Trump und die Republikaner diesmal einen Wahlerfolg hatten, den wir in Amerika schon lange nicht gesehen haben. Kongress und Senat, Mehrheit der Republikaner. Donald Trump, die meisten Stimmen, also nicht nur über das sehr komplizierte amerikanische Prinzip der Wahlmänner, sondern auch in absoluten Stimmen der amerikanischen Bürger und Bürgerinnen, Nummer eins, alle Swing States gewonnen. Das ist ein klarer Vertrauensbeweis, das ist ein klarer Sieg, der nach allen demokratischen Regeln einer Wahl durchgeführt worden ist. Und hier stehen wir dann doch wieder als Demokraten und Demokratinnen da. Erst einmal muss man sagen, dieser Präsident hat gewonnen und dieser Präsident ist für die Zeit legitimiert, die seine Wahlzeit ist, unabhängig davon, wie wir politisch über ihn denken.
Was in Amerika klar ist, ist in Deutschland unklar. Diese Ampelregierung ist zerbrochen. Jetzt ist das große Hickhack losgegangen. Wie geht man damit um? Wie sind die nächsten Prozesse? Wie stehen Sie dazu?
Also auch hier kann ich nur um Entspannung bitten. Regierungen können während der Legislaturperiode ihre Mehrheiten in den Koalitionen verlieren. In Deutschland ist das ja auch nicht das erste Mal. Und auch hier kann man festhalten, dass solange die demokratische Systeme, also die Strukturen einerseits da sind und die Regeln befolgt werden, die zum Beispiel in Deutschland sehr klar auch verfassungsmäßig geklärt sind, haben wir mehrere Optionen, wenn eine Regierung ihre Mehrheit verliert. In diesem Fall wird es die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers sein. Das Hickhack darum, 4 Wochen früher, 4 Wochen später, sind parteitaktische Spielchen. Man merkt, dass der Kanzler mit einem späten Termin, wie er wollte, eigentlich gescheitert ist. Es wird also etwas früher sein. Aber letztendlich haben wir eine amtierende Regierung, die zwar jetzt eine Minderheitenregierung ist. Alle demokratischen auch Institutionen stehen. Der Bundestag ist vollkommen davon jetzt erst einmal unbetroffen. Und ob Mehrheiten für Entscheidungen, für Gesetze, für Haushalt in diesen paar Wochen möglich sind oder ob die Regierung eine lame duck ist für ein paar Wochen, das ist jetzt kein Drama für ein demokratisches Land. Es kommt wie immer zum falschen Zeitpunkt. Sie haben es gerade gesprochen, in Amerika ein neuer Präsident, der bekannt ist, dass er nicht eurozentristisch ist. Ein Präsident, der Deals macht und damit sehr wenig Leute überhaupt einbezieht, auch in der Öffentlichkeit nach den Konstruktionen, damit darüber erst einmal gestritten wird. Wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine, der Nahe Osten explodiert. Also es ist eine schlechte, schwierige Zeit, umso mehr als Deutschland ökonomisch nicht gut dasteht, was vielleicht einer der Gründe ist, warum die Regierung zusammengebrochen ist. Aber vom demokratischen Grund her zeigt sich die Stabilität auch in der Bundesrepublik Deutschland. Business as usual. Eine Regierung wird gewählt, eine Regierung auf dem Weg bis zum Ende der Legislaturperiode verliert ein Rat und damit die Mehrheit, aber der Wagen fährt weiter und ein neuer Wagen vor allen Dingen wird bald bestellt vom Wähler und Wählerinnen. Und das ist eines der schönsten Momente der Demokratie, der Wahlgang. Und ich bin sicher, dass es eine hohe Beteiligung geben wird bei der nächsten Wahl, denn das muss man festhalten. Es geht nun doch um vieles. Wenn die nächste Regierung wahrscheinlich mit einer CDU-Mehrheit und einem Kanzler die Bevölkerung erneut nicht mitnimmt, dann wird es gefährlich für die Wahlen 2029, dass Populisten und Rechtsextremisten noch stärker ihre Stimmen ausbauen können und damit noch näher an die Macht kommen.
Eine schöne Zeit der Demokratie in Unzeiten, wie Sie sagen. Und diese Unzeiten haben zu tun mit Entwicklungen zum Beispiel der multilateralen Welt. Was geschieht mit der NATO? Was geschieht mit den Kriegen? Es war ja oft so in der Weltgeschichte, dass genau diese Kumulation von Ereignissen zu negativen Zeiten führten. Während der Pandemie hatten wir Notstandsregierungen. Da gab es eine Krise, da gab es Notstandsregierungen und man hat die Demokratie nicht ausgehoben, aber man hat sie ein wenig blockiert. Warum jetzt nicht während diesen Krisenzeiten?
Weil die Situation ist unvergleichbar. Die Pandemie hat uns erstmalig, jedenfalls in unseren Generationen, auch den Verantwortungsträger erwischt. Es ging um eine Krankheit, die Tausende, Hunderttausende und Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Auch heute wird übrigens nach der Pandemie darüber diskutiert, ob die eine oder andere Maßnahme nicht dann doch zu scharf die Rechte, die Grundrechte der Bevölkerung eingeschränkt hat. Das ist ein einmaliger Vorfall, mit dem die Welt an sich kämpfen musste. Und wie ich finde, eigentlich jedenfalls in Europa damit alles in allem, auch mit den Fehlern, die ich gerade angesprochen habe, insofern gut umgegangen ist, weil ich davon überzeugt bin, dass Millionen Menschenleben dadurch gerettet wurden, erst recht, aber durch die internationale Anstrengung der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, so schnell ein Vakzin zu entwickeln. Denn das müssen wir noch sagen, ohne Vakzin glaube ich nicht, dass wir heute so leben könnten, wie wir es tun, sondern immer noch mit großen Restriktionen rechnen müssen. Das ist das eine. Was wir jetzt besprechen, ist der normale Weg von Demokratie. Mehrheiten und Minderheiten, Opposition und Regierungen wechseln sich ab. In dem Fall früher, weil eine Regierung eine Minderheitenregierung ist. In anderen Ländern übrigens ist das kein Drama. In vielen Ländern gibt es Minderheitsregierungen, meist sind das aber auch kleinere Länder, aber in der drittgrößten Wirtschaft der Welt und in einer Situation, in der die europäische Regierung oder die Europäische Union sowieso nur regiert wird, wenn die zwei großen Säulen funktionieren, das ist Frankreich und Deutschland, ist es gerade in Kriegszeiten für ein Land wie Deutschland nicht denkbar, mit einer Minderheitenregierung weiterzumachen, umso sehr, dass auf der Bundesebene eigentlich noch nie der Fall war, ich finde aus gutem Grund. Denn eine Wahl ist innerhalb von 60 Tagen möglich. Und dann wird sich die Frage stellen, wie lange dauern die Koalitionsverhandlungen? Das wiederum hängt davon ab, wie die Wahlergebnisse sind. Deswegen nein, wir sind nicht in einer existenziellen, lebensbedrohlichen Krise, wie es bei Covid war, sondern wir sind in der Routine der Demokratie einerseits politisch aufgewühlt, aber von den demokratischen Regeln und Strukturen sehr gut aufgehoben.
Amerika und Deutschland sind aber international systemrelevante Länder, was Demokratien anbelangt. Und es gibt, wenn man das so sagen kann, auch ein Wettrennen zwischen Demokraten und Autokraten oder autokratischen Entwicklungen zur aliberalen Demokratie, was immer das dann heißt und wie immer das definiert ist. Aber dieses Wettrennen könnten ja die Autokraten gewinnen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn es ist die Frage, ob wenn Repräsentanten oder Parteien gewählt werden, die nicht auf dem Boden der Demokratie stehen, demokratisch zwar gewählt, werden die ja nicht dadurch zu Demokraten. Mich hat ein Satz im Wahlkampf von Donald Trump sehr empört und gestört. selbst wenn das ein typischer Trump-Satz war, zeigt er doch etwas an, was Demokratie sogar vernichtend wäre. Er sagte so ein paar Tage, bevor die Wahlen dann stattgefunden haben, kommt alle noch zur Wahl, mobilisiert euch alle, die ihr auf meiner Seite seid, weil dann werdet ihr nicht mehr wählen müssen. Das ist eigentlich eine Kriegsansage an die Demokratie, denn die Wahl ist die Urfrage des Souveräns des Bürgers in der Demokratie. Ohne Wahlen gibt es keine Demokratie, weder eine unliberale, eine illiberale, sondern es ist eigentlich der Beginn der Diktatur. Dieser Satz, alleine ausgesprochen von einem Kandidaten, zeigt dann doch, wessen Geisteskind er ist. Und wessen Geisteskind er ist, hat er uns ja nun nicht nur in seiner Präsidentschaft, sondern danach und im Wahlkampf wieder bewiesen. Wie gesagt, ein menschenverachtender, ordinärer, vulgärer Mann, der, was demokratische Standards angeht, ja deswegen schon nicht mehr ernst zu nehmen ist, ja sogar eine Gefahr für die Demokratie ist, weil er Menschen, zum Beispiel Flüchtlinge, als Animals bezeichnet hat. Also wir haben bei Trump eine äußerst ambivalente Person, eine äußerst gefährliche Person, was den Respekt vor demokratischen Regeln angeht. Die übliche Antwort, es gibt Check and Balances, ist jetzt mit Vorsicht zu genießen. Wir sagten es gerade, er hat die Mehrheit im Kongress, er hat die Mehrheit im Senat. Und jetzt jedenfalls werden die Republikaner sich hüten, ihm den Durchmarsch nicht zu genehmigen. Wie weit das Gericht, das oberste Gericht, wie wir ja wissen, umbesetzt worden ist, und dann als Kontrollgremium ihm im Wege stehen wird, wenn er undemokratisch Entscheidungen treffen wird, das wird man noch zu sehen haben. Wir haben die Länder, die auch ganz unterschiedlich in Amerika besetzt sind von Demokraten und von Republikanern. Es gibt immer noch eine intellektuelle große Welt, die in der Demokratie ihre Heimat findet. Und es sind dann doch noch Millionen, 100 Millionen, 150 Millionen Amerikaner, die nicht Trump gewählt haben. Das sind dynamische Prozesse, die jetzt stattfinden müssen. Also die Konflikte auf die Straße, Demonstrationen, Petitionen etc. Aber ja, Trump ist ein Autokrat in seinem Selbstverständnis. Ich regiere die Welt. Und wenn man sich anschaut, dass er beispielsweise mit Elon Musk zusammenarbeitet und anderen, dann macht das die Sache nicht besser. In Deutschland ist die Situation eine ganz andere. In Deutschland wählt man auch keine Personen, sondern Parteien, die natürlich Personen an der Spitze haben. Und ich würde sagen, dass die demokratischen Parteien immer noch die Mehrheit darstellen, dass die Dynamik der Partei des Hasses zwar wächst, aber für die Wahl, die jetzt kommt, keine letztendlich entscheidende Blockade, was eine Regierung angeht, von demokratischen Parteien, wie in den Ländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen wiederholen wird. Nichtsdestotrotz entwickeln sich die Demokratien in Europa, wie aber auch die amerikanische, in die falsche Richtung in vielen Ländern. Sie entwickeln sich, wie Sie eben gesagt haben, in Richtung Autokratien, in Autokratien-Leid, aber auch in illiberale Demokratien, wie das ja Orbán sehr stolz in Ungarn formuliert. Die Wahlentscheidungen auch in Holland, die Wahlentscheidungen, die wir in Italien haben, die Wahlentscheidungen, die wir auch in anderen Ländern wie Ungarn haben, die wir bald wieder unter Umständen wieder in Polen haben können. Aber auch die Wahlentscheidung von Donald Trump macht eigentlich den Diktatoren eine große Freude.
Wir leben in der positiven demokratischen Erfahrung, wie Sie es vorhin gesagt haben, also gelebte Demokratie im Labor. Es gibt aber dieses Unbehagen, dass die Willkür der Situation, in der wir leben, vielleicht stärker ist als die Grundsätze in Verfassungen oder internationalen Abkommen oder Menschenrechtskonventionen, also dass sich eben diese nicht durchsetzen können.
Auch das sind ja politische Entscheidungen. Schauen Sie, zu den ersten Bemerkungen von Donald Trump war, er kündigt das Pariser Abkommen zum internationalen Umweltschutz. Wenn Amerika rausgeht und China ist nicht mehr drin, dann hat die Erde, was ihre Erderwärmung angeht, überhaupt keine Chance. Sie können aber so eine politische Entscheidung nicht in einem Land, von einem anderen Land her, so kommentieren, dass das zurückgezogen wird, was gerade zurückgezogen worden ist. Und man muss der Ehrlichkeit halber auch sagen, dass nur ganz wenige Länder, auch aus den Demokratien, diese Standards so leben und erfüllen. Trotzdem ist das eine dramatische Entwicklung, aber der amerikanische Präsident hat das Recht, das zu tun. Das jedenfalls kann man nicht in Richtung Antidemokratie sehen, sondern da muss man sagen, politisch wird um sowas gestritten und die Interessen der Länder und ihrer Ökonomien zu bewerten im Verhältnis zum Spannungsfeld sowohl von Ökologie als auch von sozialer Gerechtigkeit war immer so eine Frage, um die es geht. Was aber hinter Ihrem Punkt versteckt ist, und da würde ich Ihnen recht geben, wir haben auf der einen Seite die formalen demokratischen Kriterien, die wir bei den Ländern Amerika und Deutschland jedenfalls überhaupt nicht in Frage stellen müssen. Anders als in Ungarn, anders als in Polen, da sind die Regierungen an die Rechtsstaatlichkeit schon gegangen und in Ungarn sehr erfolgreich in der Einschränkung der Meinungsfreiheit, was Presse und Kultur angeht. Aber was steckt da im subkutanen Bereich drinnen? Also welche Sehnsucht haben wir festzustellen in den freien Demokratien? Und die Sehnsucht ist tatsächlich wachsend, dass man eine starke Hand haben möchte, die die Probleme löst. Erstens ist das Märchendenken, es ist ein regressives Denken. Denn eine starke Hand, die so mal hoppla hopp ein paar Entscheidungen trifft, die alle dann befolgen würden in einer supranationalen, universalen Welt des Politischen, müssten das ja dann auch noch Länder mitgehen und Regierungen, die jedenfalls von der hoppla hopp Magie des nationalen Regierungschefs oder Chefin nicht betroffen sind. Das wird nie funktionieren, außer man beginnt Kriege und das funktioniert am allerwenigsten. Das heißt, die Sehnsucht nach außen ist eine Illusion. Die Sehnsucht nach innen geht immer auf Kosten von Menschen- und Bürgerrechten. Je autoritärer die Hand ist, desto weniger nimmt sie Rücksicht auf die Wange, die sie schlägt. Und das ist etwas, was wir in der Diskussion wiederherstellen müssen, dass die Tatsache, dass da nur noch ganz wenige entscheiden und so entscheiden, wie es eine vermeintliche Mehrheit will, ohne dass Minderheiten da wieder geschützt werden und ohne dass Opposition und Regierung deswegen auf Augenhöhe von der Funktion sind. Denn die Opposition ist ein demokratisches Muss zur Regierung. Auch wenn es eine numerisch kleine Opposition nur ist, sind die Rechte der Minderheit, also auch der Opposition im Parlament, auf Augenhöhe der Demokratie zu ihrer Regierung. Dass die Regierung entscheidet mit ihrer Mehrheit, ist davon nicht betroffen. Wer sich also eine harte, schnelle Hand wünscht, wünscht sich auch eine Hand, die viele wichtige Fragen gar nicht mehr berücksichtigt. Also auf Kosten sowohl von Inhalten als auch Personen im eigenen Land einfach wie ein Rasenmäher drüber fährt. Die Erfahrung von autoritären, auch übrigens demokratisch autoritäreren Regierungen ist immer desaströs gewesen, weil der Friede in der Gesellschaft, der Zusammenhang in der Gesellschaft, und das ist etwas Unverzichtliches, noch mehr zusammenbricht, als es bisher war, und das immer auf Kosten der Schwachen und der Fremden.
Die Disziplin der Geschichte ist ja eine immer der Retrospektive. Sie haben vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass das, was jetzt entschieden wird, das ist die Politik für die nächsten 10, 20 Jahre, es ist entscheidender als auch schon. Jetzt die ganz unfaire Frage, wenn wir in 50 Jahren sprechen und beurteilen, was wir alle hier in diesen Situationen hätten tun oder nicht gemacht haben. Wie blicken Sie auf so eine Dimension?
Also erstens bin ich, was die nächsten Jahre angeht und die Wahlergebnisse, über die wir gerade diskutiert haben. Wir haben bei all dem nicht diskutiert, wie mittlerweile China und auch Russland eigentlich nach innen und nach außen Menschenrechte überhaupt nicht mehr kennen und die wenigen, die noch da waren, mit entweder Gefängnis oder Tod bei den Oppositionellen beantworten. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass China und aber auch Russland erklärt haben, sie wollen eine neue Weltordnung. Das bedeutet, sie entscheiden über die globale Mappe und nehmen sich in ihren Einflussbereich, wen sie wollen. Das ist das Prinzip des Stärkeren in der Weltpolitik. Und das Völkerrecht hat das eigentlich nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, bewusst anders geregelt. Und nun ist Amerika nicht so stark mehr, wie es war, aber es ist immer noch die stärkste Demokratie, auch was Verteidigung und Ähnliches angeht in der Welt. Und ich glaube nach wie vor auch die stärkste Militärmacht der Welt. Wie weit Amerika mit einem Präsidenten Trump, der ähnlich tickt wie Xi oder wie Putin, da ein Korrektiv ist, weil er gerade ähnlich tickt und sagt, Cowboy-mäßig, wenn ihr glaubt, ihr könnt euch die Welt nehmen, wie es euch passt, irrt ihr euch. Erstens sind wir ein Teil dieser Welt auch, zweitens sind wir auch eine Weltmacht und drittens sind wir Cowboys und dann müssen wir eben Konflikte aushalten. Oder ob er, weil er so ist, wie er ist, dann doch begreift, dass nur eine balancierte Welt, wo die Weltmächte sich nicht austoben können, Zukunft haben wird, das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Der Konflikt zwischen Amerika und China beispielsweise wird sich steigern. Die ökonomischen Interessen Amerikas sind außerordentlich betroffen durch das, was in China gerade passiert. Die europäischen übrigens in der Autoindustrie auch. Wie weit er mit Putin Deals machen kann und wird, wird sich zeigen. Aber dass da Amerika Leading Nation ist, liegt allein daran, weil die Europäer eben schwach sind, um in Europa einen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine so zu begleiten, dass die Ukraine jedenfalls den Krieg nicht verliert. Und wir sehen aber auch, dass im Nahen Osten Amerika mittlerweile dann doch über Trump sehr deutlich Konflikte mit dem Iran formuliert. Also die gesamte strategische Weltpolitik ist mit Trump noch nicht abzusehen, aber das ist dann doch Amerika. Amerika hat ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein. Und selbst wenn Trump, wie alle anderen sagen würden, America first, dann geht es vor allen Dingen um die innenpolitische Frage der Wirtschaft, also der Ökonomie, des Wachstums und der Arbeitsplätze. Global ist die Außenpolitik Amerikas in den letzten Jahrzehnten nicht mehr stabil. Wir müssen uns daran erinnern, dass seit 9/11 es auch Regierungen gab, wie zum Beispiel Bush, als es um den Irakkrieg ging, der die ganze Welt belogen hat vor der UN. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Afghanistan-Einsatz ein Desaster war, aus dem sich jetzt alle herausgezogen haben und die Taliban in einer Brutalität herrschen, wie das noch nie war. Wir müssen uns daran erinnern, dass Obama zwar immer wieder erzählt hat von seinen roten Linien nach dem arabischen Frühling, den er so gefeiert hat, fälschlicherweise, aber als dann doch die chemischen Waffen eingesetzt wurden in Syrien, sich einfach verkrümelt hat und damit Russland eine große geostrategische Möglichkeit gegeben hat, endlich wieder im Nahen Osten präsent zu sein, was sie in Syrien auch tun. Letztendlich ist Syrien heute Russland. Wenn man sich das also überlegt, dann weiß man, dass die Konsequenz, in der amerikanische Politik, Außenpolitik und Verteidigungspolitik gemacht wird, sehr erratisch ist. Und in der Tradition ist auch Trump. Der Unterschied zu denen ist nur, dass es überhaupt eine Strategie gab, die über den Präsidenten hinausläuft, währenddessen wir momentan überhaupt keine Strategie haben, die aber nur über einen Präsidenten formuliert werden wird.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.